Wollen wir beten. Herr Jesus Christus, hab du Dank für diesen wunderbaren Tag heute, wo die Sonne so schön scheint und uns das Herz warm macht. Herr, und genauso ist dein Wort, in dem wir leben, wie die Sonne. Es wärmt unser Herz und schafft Klarheit in unserem Herzen. Hab Dank dafür, dass wir die Bibel haben, dass wir dein Wort haben und dass wir heute Abend auch wieder darin forschen dürfen und sehen können, was du uns zu sagen hast. Komm du zu uns mit deinem Geist und schließe unser Herz auf, öffne unsere Ohren und binde du uns auch zusammen zu deiner Einheit. Amen. Ich habe in der Reihe biblische Gestalten oder unbekannte biblische Gestalten eine Dame ausgewählt heute, eine Richterin in Israel, die Deborah. Und zwar steht deren Geschichte im Richterbuch im Kapitel 4 und 5. Das können wir schon mal aufschlagen, Richter 4 und 5. Ich möchte zunächst eine kleine Einführung geben über die Zeit der Richter, die Zeit, in der Deborah lebte. Das war ja so ungefähr im 12. bis 13. Jahrhundert vor Christus. Das war die Zeit, in der die Stämme Israels dort im verheißenen Land sesshaft wurden. Und sie wurden auch immer wieder bedroht durch die Ureinwohner. Das erste Kapitel im Richterbuch schildert uns, wie die Stämme das Land einnahmen. Also alle Stämme sind dort genannt und welche Städte sie eingenommen haben, welche Stämme sie vertrieben haben dort, welche heidnischen Stämme und welche Stämme sie auch übrig gelassen haben. Das ist im ersten Kapitel des Richterbuchs beschrieben. Und es blieben übrig, das steht im Kapitel 3, Vers 3, die 5 Fürsten der Philister, alle Kanaaniter und Sidonier und Heviter. Und dort ist auch angegeben, warum überhaupt irgendwelche Stämme übrig blieben. Der Grund ist, der Herr wollte das Volk prüfen durch diese Stämme. Auch ein anderer Grund ist noch angegeben. Der Herr wollte, dass sie das Kriegsführen lernten durch diese Stämme, geheimnisvoll. Aber durch den Krieg kamen immer wieder Prüfungen. Der Krieg hatte auch immer einen Grund. Diese heidnischen Stämme haben die einzelnen israelitischen Stämme unterworfen und unterdrückt. Dann war der Krieg notwendig und somit war es eine Prüfung Gottes. Weiterer zentraler Grund ist, dass der Herr zornig war über Israel. Denn dieser Abfall vom Volk, der ja auch in der Wüstenwanderung immer wieder und immer wieder geschah, hat sich auch im Lande der Verheißung fortgesetzt. Wir lesen das im Kapitel 2. Wenn wir gerade mal aufschlagen, Kapitel 2, Vers 6, 7. Als Joshua das Volk entlassen hatte und die Israeliten hingezogen waren, ein jeder in sein Erbteil, um das Land einzunehmen, diente das Volk dem Herrn, solange Joshua lebte und die Ältesten, die noch lange nach Joshua lebten und alle die großen Werke des Herrn gesehen hatten, die er an Israel getan hatte. Da starb Joshua, der Sohn Nuns, der Knecht des Herrn, als er 110 Jahre alt war. Und sie begruben ihn im Gebiet seines Erbteils in Timnat Heres auf dem Gebirge Ephraim nördlich vom Berge Gaasch. Unsere Israelfahrer werden sich das bestimmt jetzt alles sehr wirklich vorstellen können, wo das alles liegt. Wenn man selber noch nicht dort war, ist das ja etwas schwierig. Aber wichtig ist zu wissen, solange Joshua lebte und die Ältesten, da folgt das Volk. Da hörte es auf die Stimme Gottes und da hat es sich auch gern erinnert an die großen Taten Gottes in der Wüste, an die Herausführung aus Ägypten. Aber nun, wie ging es weiter? Als auch alle, in Vers 10, als auch alle, die zu der Zeit gelebt hatten, zu ihren Vätern versammelt waren, kam nach ihnen ein anderes Geschlecht auf, das den Herrn nicht kannte, noch die Werke, die er an Israel getan hatte. Da taten die Israeliten, was dem Herrn missfiel, und dienten den Baalen und verließen den Herrn, den Gott ihrer Väter, der sie aus Ägyptenland geführt hatte, und folgten anderen Göttern nach, von den Göttern der Völker, die um sie her wohnten, und beteten sie an und erzürnten den Herrn, denn sie verließen je und je den Herrn und dienten dem Baal und den Astarten. Ein neues Geschlecht war herangewachsen und dieses Geschlecht sollte nun hören auf die Erzählungen der Alten, das, was ihnen überliefert war. Sie hatten es nicht selber erlebt, sie sollten hören. Und das taten sie nicht. Das Wort galt ihnen nichts. Sie wussten vom Bund Gottes, sie wussten von den Taten und sie hatten auch das Gesetzbuch, konnten auch etwas nachlesen und dennoch hörten sie nicht. Sie wussten genau vom ersten Gebot, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland geführt hat, aus der Knechtschaft. Und dann gleich geht es so weiter, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Eigentlich war alles klar. Es gab keinen besseren Weg, als Jahwe nachzufolgen. Und dennoch taten sie es nicht. Der Baal und die Astarte. Baal war der männliche Fruchtbarkeitsgott und die Astarte, die weibliche Fruchtbarkeitsgöttin, die hatten große Anziehungskraft. Fruchtbarkeitsgötter waren wichtig in einem Land, das man einnahm und das man bebauen wollte, wo man etwas ernten wollte. Und es war sehr einfach, diesen Fruchtbarkeitsgöttern zu folgen. Es gab bestimmte Riten, die musste man erledigen, bestimmte Anbetungsformen an heiligen Plätzen mit aufgerichteten Steinen. Und es gab sogar angenehme Arten, diese Anbetung zu vollziehen. Es gab die Anbetung der Kultprostitution, dass man etwas vormachte, was dann Segen bringen sollte. Man wusste, hat man das erledigt, dann ist die Anbetung vollzogen, Baal und Astarte sind befriedigt. Es war ein großer Raum der Beliebigkeit, das Vertrauen, das Hören, das Gehorchen war nicht nötig. Und kam es anders, als man dachte, dann war eben der Fruchtbarkeitsgott ein wenig zornig und man konnte ihn schon schnell wieder besänftigen. Selbstgemachte Götzen stellen die Beliebigkeit fest. Mal ein bisschen mehr Anbetung und Ernst, mal weniger. Und das Ziel ist der eigene Wohlstand. Ich denke, wenn man diese Sätze hört, kann man nicht umhin, als gleich an die heutige Zeit zu denken, wo viele Menschen auch irgendwie an ein höheres Wesen glauben. Ja, da gibt es schon einen Gott und der soll möglichst mir Glück bringen und den eigenen Wohlstand vermehren. Aber man schafft ihn sich selbst. Aus östlichem Gedankengut, aus esoterischem Gedankengut bastelt man sich selbst einen Gott und kommt sich dabei noch ganz ernsthaft vor und gescheit und philosophisch. Es hat mich erschreckt zu hören, dass es in Deutschland 90.000 Wahrsager gibt und 20.000 Pfarrer. Es ist eine große Herausforderung an uns Christen. Wir sehen, Menschen brauchen Gott. Sie sind unheilbar religiös, wie man sagt. Jedoch handelt Gott mit uns anders als mit seinem Volk. Mit Israel hat er so gehandelt. Sein Zorn ist über Israel entbrannt. Aber er gibt es nicht auf, denn Israel ist sein Volk. Es bleibt auch sein Volk, wenn es sich noch so sehr vergeht. Andere Völker wurden damals hinweggerafft. Das lesen wir im 5. Buch Mose im Kapitel 9. Da steht, um des gottlosen Treibens willen werden die Völker im verheißenen Land von Israel geschlagen. Also sie werden nicht nur deswegen geschlagen, weil Israel jetzt Land braucht, sondern das hat einen Grund. Eben diese Anbetung von Baal und Astarte, ihr gottloses Treiben. Deswegen rottet der Herr sie aus, so brutal das auch ist. Und Paulus schreibt ja auch im Römerbrief, was geschieht mit den heidnischen Völkern, die eben ihrem Wandel weiterhin nachgehen. Dort steht geschrieben, Gott gibt die Sünder dahin in ihr gottloses Tun, in Unreinheit, in schändliche Leidenschaften und in verkehrten Sinn. Unreinheit, schändliche Leidenschaften, es klingt wieder ähnlich wie der Fruchtbarkeitskult von Baal und Astarte, eben mit diesen sexuellen Ausschweifungen. Gott gibt die Menschen dann an irgendeinem Punkt dahin, und sie verstricken sich immer mehr hinein in ihre Sünde. Mit Israel handelt Gott anders. Lesen wir weiter im Kapitel 2, wie es zur Zeit der Richterin Deborah zuging im Lande Israel. Ab Vers 14. So entbrannte denn der Zorn des Herrn über Israel, und er gab sie in die Hand von Räubern, die sie beraubten, und verkaufte sie in die Hände ihrer Feinde ringsumher. Und sie konnten nicht mehr ihren Feinden widerstehen, sondern so oft sie auszogen, war des Herrn Hand wider sie zum Unheil, wie denn der Herr ihnen gesagt und geschworen hatte. Und sie wurden hart bedrängt. Wenn dann der Herr Richter erweckte, die ihnen halfen aus der Hand der Räuber, so gehorchten sie den Richtern auch nicht, sondern liefen anderen Göttern nach und beteten sie an und wichen bald von dem Wege, auf dem ihre Väter gegangen waren, als sie des Herrn Geboten gehorchten. Sie jedoch taten nicht wie diese. Wenn aber der Herr ihnen Richter erweckte, so war der Herr mit dem Richter und er rettete sie aus der Hand ihrer Feinde, solange der Richter lebte. Denn es jammerte den Herrn ihr Wehklagen über die, die sie unterdrückten und bedrängten. Wenn aber der Richter gestorben war, so fielen sie wieder ab und trieben es ärger als ihre Väter, indem sie anderen Göttern folgten, ihnen zu dienen und sie anzubeten. Sie ließen nicht von ihrem Tun noch von ihrem halsstarrigen Wandel. Das halsstarrige Volk, so wird es immer wieder genannt. Und die Hilfe, die Gott ihnen schickt, geschieht durch erweckte Menschen. Die Richter. Heute handelt unser Herr noch genauso. Er sendet seine Jünger. Er sendet Menschen, denn Menschen haben auf andere Menschen großen Einfluss. Es kann sein, ein Mensch mit einem total verworrenen Leben, der in einer Ehe lebt, in der er nicht glücklich ist und noch mit jemand anderem sich trifft gleichzeitig. Die Kinder werden schon total unglücklich. Er kann durch das Treffen eines geisterfüllten Menschen zu einem neuen Verlangen nach Gott geführt werden und ganz neu plötzlich in die Suche kommen. Ein Negativbeispiel wäre, es kann sich jemand so ärgern über jemanden, dass er sagt, von Gott und der Kirche will ich nichts mehr wissen. Und ich habe schon einige Leute getroffen, die auch solche sagten. Wie weit das dann immer stimmt, ist auch dahingestellt. Aber Menschen haben auf andere Menschen einen großen Einfluss und können viel bewirken. Gott wirkt durch Menschen. Und diese Richter verkörperten für das Volk Israel die Nähe Gottes und das Recht. Und heute wollen wir uns jetzt eine dieser 12 Richter ansehen, die Deborah. Von ihr ist geschrieben im Kapitel 4, wie ich schon sagte. Im Kapitel 4, Vers 1 lesen wir, aber die Israeliten taten wiederum, was dem Herrn missfiel, als Ehud gestorben war. Ehud war der letzte Richter und der Zustand ist schon wieder der übliche. Sie laufen wieder anderen Göttern nach, beten sie an. Und diesmal kommt der Zorn Gottes über das Volk Israel durch die Kanaaniter. Es sind oft verschiedene Volksgruppen, eben die ich vorhin genannt habe, Philisterstämme, Heviter, Sidonier, Kanaaniter. Diesmal sind es die Kanaaniter, die die Israeliten bedrohen. Wir lesen Vers 2 und 3. Und der Herr verkaufte sie in die Hand Jabins, des Königs von Kanaan, der zu Hasor herrschte. Und sein Feldhauptmann war Sisera, der wohnte in Haroshet der Heiden. Und die Israeliten schrien zum Herrn, denn Jabin hatte 900 eiserne Wagen und unterdrückte die Israeliten mit Gewalt 20 Jahre. Der Zorn Gottes wird deutlich. 900 eiserne Wagen. Wir können uns vorstellen, was das für eine militärische Besetzung war. Das Krisengebiet war diesmal westlich vom See Genezareth, also mehr im Norden des Landes, westlich vom See Genezareth. Und die Hilfe Gottes kommt durch diese Frau Deborah. Zu der Zeit, Vers 4, war Richterin in Israel die Prophetin Deborah, die Frau Lapidots. Sie hatte ihren Sitz unter der Palme Deborahs zwischen Ramah und Bethel auf dem Gebirge Ephraim. Und die Israeliten kamen zu ihr hinauf zum Gericht. Deborah ist Richterin. Das heißt, ihr unterliegt die Rechtsprechung aufgrund des Gesetzbuches Mose. Dort sind ja verschiedene Einzelbestimmungen aufgeführt, ob nun Diebstahl oder Unreinheit, Ehebruch. Alles ist genau aufgegliedert und wir können uns vorstellen, wenn jemand sich dann uneins war, dann kam sie hoch zu diesem Platz unter der Palme. Also die Palme Deborahs ist genannt nach der Amme der Rebekka, die hieß auch Deborah und wurde unter einer Eiche, heißt es in dem anderen Text, also unter diesem heiligen Baum begraben. Und dort war der Sitz der Deborah, die Leute kamen zu ihr, um Rechtsprechung zu erhalten. Deborah kannte das Gesetz des Mose genau. Das war das Staatsrecht. Und dieses Staatsrecht hatte damals auch immer gleichzeitig etwas mit dem Verhalten vor Gott zu tun. Befolgte ich dieses Recht, dann war ich auch Gott wohlgefällig. Es ist anders als heute, wo unser Staatsrecht ja nicht mehr unbedingt gleich was mit dem Verhalten vor Gott zu tun hat. Die Leute kamen zu ihr herauf, das war ein abgeschiedener Platz, ein Richtsplatz. Zweitens, sie ist Prophetin, das heißt, sie ist vom Geist Gottes erfüllt. Sie kann den Leuten seelsorgerlich auch beistehen, wie es uns berichtet ist von Nathan und David. Nathan geht zu David hinein und sagt ihm, was er mit Bathsheba angerichtet hat und dass das Sünde ist und führt David zur Sündenerkenntnis. So kann diese Richterin, diese Prophetin auch die Leute über das Gesetz, das immer mit Gott auch gleichzeitig zu tun hat, zur Sündenerkenntnis führen. Sie macht eben durch ihre Rechtsprechung gleichzeitig prophetisch den Zustand des Volkes, die Sünde offenbar. Ich nehme an, dass sie denen schon deutlich gesagt haben wird, ihr betet Baal an und Astarte und jetzt kommt er zu mir und wollt Rechtsprechung haben. Schafft erstmal wieder Gott in eure Lebensmitte und bittet ihn um Vergebung. Dann kann ich auch euch recht sprechen in dem Diebstahl, den ihr mir jetzt da bringt zum Beispiel. Sie handelt prophetisch, das heißt auch, sie wird den Leuten Sachen gesagt haben, die sie ihr gar nicht erzählt haben. So wie Jesus am Brunnen der Samaritanerin auch sagt. 5 Männer hast du gehabt und mit dem du jetzt zusammenlebst, ist auch nicht dein Mann. Prophetisches Reden, das heißt auch einen anderen durchschauen, ihn besser verstehen, als er sich selbst versteht und sagen, wo was faul ist, wo die Sache einen Haken hat. Deborah ist vom Geist erfüllt, das heißt, sie steht ganz im Willen Gottes. Sie verkündet den Willen Gottes den Einzelnen und dem ganzen Volk. Wir können auch an Predigten denken, wie Samuel sie gehalten hat. Im 1. Samuelbuch, Kapitel 7, Vers 3 heißt es, Samuel aber sprach zum ganzen Hause Israel, wenn ihr euch von ganzem Herzen zu dem Herrn bekehren wollt, so tut von euch die fremden Götter und die Astarten und richtet euer Herz zu dem Herrn und dient ihm allein, so wird er euch erretten aus der Hand der Philister. Ähnliche Zustände, damals waren es die Philister. Und Samuel ruft das ganze Volk zur Umkehr auf. Ich denke, das können wir uns auch von Deborah vorstellen. Die Propheten sagen an, wo die Sünde herkommt. Und sie ziehen mit ihrer Person und Predigt die Leute wieder zurück zu Gott. So heißt es, haben wir ja vorhin gehört im Kapitel 2, solange der Richter bei ihnen war, da waren sie plötzlich wieder gesammelt zum Herrn. Also die Person des Richters hatte auch eine Mittlerfunktion. Sie zog die Leute wieder zurück zu Gott. Und unter einem verkehrten Volk brauchen wir solche Leute, erfüllt vom Geist, Gott ganz nahe, in seinem Willen stehend und seine Gebote kennend. In der großen Völkerwelt sind nun wir Christen diese Lichtträger, denn Jesus selbst sagt zu seinen Jüngern, ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Matthäus 5, Vers 13 und 14. Wir sind es. Wir sind es aber nicht durch unsere geschlechtliche Herkunft, wie die Juden es sind, sondern durch Jesus Christus, der uns berufen hat. Er macht uns zu Licht und Salz der Welt. Er sendet uns und er will durch uns wirken. Wir sollen Gott ganz nahe sein und mit seinem Geist erfüllt sein. Aber wie sind wir das und wann sind wir das? Ich denke, haben wir Jesus Christus aufgenommen in unser Leben und erkannt, dass Jesus für uns gestorben und auferstanden ist, dann dürfen wir sicher sein, dass der Geist Gottes in uns wohnt. Er ist das Siegel, das uns zeigt, ja, Christus hat mich erlöst. Und dann erhalten wir auch eine große Weisheit, die wir brauchen, um in dieser Welt als Propheten und Lichtträger zu agieren. Wenn wir dazu mal 1. Korinther 2, die Verse 12 bis 15 aufschlagen können. Dort steht, wir haben nicht empfangen den Geist der Welt, sondern den Geist aus Gott, dass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. Und davon reden wir auch nicht mit Worten, wie sie menschliche Weisheit lehren kann, sondern mit Worten, die der Geist lehrt, und deuten geistliche Dinge für geistliche Menschen. Der natürliche Mensch aber vernimmt nichts vom Geist Gottes. Es ist in eine Torheit und er kann es nicht erkennen, denn es muss geistlich beurteilt werden. Der geistliche Mensch aber beurteilt alles und wird doch selber von niemandem beurteilt. Der Geist schenkt eine neue Perspektive auf die ganze Welt. Er schenkt eine neue Perspektive für alle schwierigen Situationen. Wir bekommen eine ganz neue Weisheit. Und ich denke, da dürfen wir auch wirklich darum bitten, wenn wir in schwierigen Situationen sind, Herr, schenk uns die Weisheit, deine Weisheit und leite uns. Und auch wenn wir unsicher sind manchmal in Diskussionen mit anderen Menschen, die Christus nicht kennen, brauchen wir uns nicht beirren zu lassen. Oft können sie Dinge einfach nicht erkennen, weil sie den Geist Gottes nicht haben. Dadurch entstehen manchmal ganz andere Beurteilungen, als man sie mit dem Geist Gottes tun würde. Allerdings können wir den Geist in uns trüben durch Sünde, in der wir bewusst leben. Das lesen wir im Epheserbrief. Im Epheser Kapitel 4, Verse 30 und 31. Und betrübt nicht den Heiligen Geist, mit dem ihr versiegelt seid für den Tag der Erlösung. Alle Bitterkeit und Grimm und Zorn und Geschrei und Lästerung sei fern von euch, samt aller Bosheit. Solche Einstellungen, die wohl jeder von uns kennt, Bitterkeit, Grimm, Lästerung, auch Zorn und Geschrei, trüben meinen geistlichen Blick, trüben den Heiligen Geist in mir. Und da kommt jeder von uns ganz schnell wieder zu dem Punkt, dass wir sagen, ja, Herr Jesus Christus, deine Vergebung brauchen wir, damit dein Geist ungetrübt in uns wirken kann. So holt uns Gott auch immer wieder zurück, wie die Israeliten damals auch. Nur brauchen wir kein Schlachtopfer mehr zu bringen, kein Sündopfer mehr, sondern Jesus Christus ist das einmalige Opfer, das für uns alle genügend ist. Er stirbt an unserer Stelle. Er sühnt für uns vor dem heiligen Gott. Dessen dürfen wir ganz gewiss sein, dass wenn wir unsere Sünde zu Gott bringen, dass er uns dann vergibt. Das heißt im 1. Johannesbrief, so wir unsere Sünde bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt alle unsere Sünde und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Das ist eine große Verheißung, dass wir immer wieder zurückkehren dürfen in die reine Gemeinschaft mit Jesus und den klaren geistlichen Blick haben können. Es braucht Leute, die vom Geist Gottes erfüllt sind, um als Propheten in dieser Welt zu agieren. Und es braucht Leute, die in Gottes Willen stehen, das heißt, die seine Gebote kennen. Gebote heute, das ist nicht mehr unser Gesetzbuch, wie es damals für die Israeliten war, sondern das sind die neuen Gebote, die uns Jesus gegeben hat. Sie schließen die alten Gebote, die 10 Gebote ein, aber vollenden sie. So heißt es im Römerbrief, Kapitel 10, Vers 4. Christus ist des Gesetzes Ende, steht meistens da. Man müsste es besser übersetzen, Endziel. Denn Christus vollendet das alttestamentliche Gesetz, indem er selber den Fluch über diesem Gesetz aufhebt. Je mehr wir die biblischen Zusammenhänge kennen, desto tiefer verstehen wir die Gebote Gottes. Denn die Bibel bietet ja nicht einfache Dogmen, die wir runterlesen können, sondern sie bietet Geschichten von Menschen, die Gott geführt hat. Und je mehr wir diese Geschichten lesen und über sie nachdenken, desto mehr verstehen wir das Handeln Gottes in dieser Welt. Immer mehr verstehen wir dann auch Gottes Willen. Ein ganz wichtiges Moment ist dabei auch eben das Memorieren von Gottes Wort. Wir müssen dran denken, Deborah, die kannte wohl all diese Gebote auswendig, denn damals gab es ja noch nicht Bücher wie heute. Und all die kleinen Juden fangen mit 4 Jahren an, Gottes Wort zu lesen und auswendig zu lernen. Es ist ein großer Schatz, wenn man etwas auswendig kann. Das sitzt tiefer als alles andere und damit kann es auch neue Heilszusammenhänge ermöglichen, weil es in andere Dimensionen unseres Menschseins dringt. Und dann dürfen wir auch vertrauen, dass Gottes Geist selber uns wieder in alle Wahrheit leiten wird. Denn Jesus selbst verheißt uns im Johannes Kapitel 16, wenn aber jener, der Geist der Wahrheit kommen wird, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selber reden, sondern was er hören wird, wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Gottes Geist will uns einführen in Gottes Wort und uns dadurch einen Weitblick geben für die Zukunft auch für meine persönlichen Situationen, dass ich in Gottes Willen stehen kann, seine Gebote kennen kann. Gottes Geist selber schließt uns die Zusammenhänge der Schrift auf. Und wenn es dann einmal so ist, dass ich eine Stelle absolut nicht verstehe, ich würde sagen, einfach darüber beten und die Stelle ruhen lassen. Es muss nicht das volle Verständnis gleich an einem Tag passieren. Oft ist es mal so, dass es 3 Jahre später eine Stelle einem völlig neu klar wird und auch manches einem plötzlich verständlich ist, was man in dem Moment nicht verstanden hat. Gottes Gebote kennen, sich in seinen Willen vertiefen, den Geist wirken lassen, vom Geist erfüllt sein und Gott nah sein. So können wir Salz und Licht in der Welt sein. Und dazu brauchen wir auch diese Abgeschiedenheit von Lärm und Hektik in der Stadt hier. Ich denke, wenn die Deborah da auf ihrem Richtplatz saß, unter der Palme, dann war das bestimmt nicht gerade ein hektischer Ort wie der Charlottenplatz, wo es hektisch zuging, sondern es war ein abgeschiedener Ort und die Leute kamen zu ihr, wenn sie etwas Besonderes auf dem Herzen hatten. Und wir brauchen auch solche Orte, wo wir uns zurückziehen können und auf Gottes Wort und seine Stimme hören können. Denn Gott selber will uns ausrüsten, dass wir die Wahrheit heute in der Welt sagen können. In Gottes Nähe können wir diese Wahrheit erkennen und sie dann voller Liebe dem anderen weitersagen, wenn wir uns in seine Nähe begeben und uns von ihm ergreifen lassen. Die Propheten, die den Willen Gottes kennen, sind heute unbedingt notwendig, gerade in der Zeit, wo doch alles individualisiert und damit relativiert wird. In so vielen Gesprächen hört man das. Ja, das ist schon schön, wenn du das so glaubst, dass Christus auferstanden ist. Und das kannst du auch gerne glauben und dass er dich erlöst hat. Für dich ist das schon richtig, aber für mich, also da gilt es nicht. Und damit ist eine Wahrheit stehen gelassen, aber doch gleichzeitig ist ja alle Luft rausgenommen, weil es eben individualisiert und relativiert ist. Und ich war sehr beeindruckt, als ich die Sendung vom Kirchplatz gesehen habe, über den Kirchentag, wo der Herr Mattis aufgetreten ist und wo er sich auslachen ließ, als er Stellung nahm gegen die wilde Ehe und gegen die Abtreibung und gegen die Gleichstellung von Homosexuellen in unserer Gesellschaft. Die ganze Runde drunterherum hat gelacht, nur weil er die Wahrheit vertreten hat. Und das sind Propheten, wie ich sie mir denke, die in Wahrheit und Liebe, so in dieser zurückhaltenden Art, wie er gesprochen hat, aber dennoch fest beharrt haben. Ein dritter Punkt zur Deborah. In dem Lied, das sie gemeinsam mit Barak singt, wird sie angeredet, Mutter in Israel. Das ist im Kapitel 5, Richterbuch, Kapitel 5. Kapitel 5, Vers 7. Still war's bei den Bauern, ja still in Israel, bis du, Deborah, aufstandest, bis du aufstandest, eine Mutter in Israel. Das sagt viel über sie, diese Bezeichnung. Sie war wohl keine kämpferische Amazone, die mit dem Speer in der Hand losrannte gegen diese Kanaaniter, sondern sie war von der Liebe erfüllt, von der Liebe zu ihrem Volk. Sie gehorcht Gottes Plan. Deswegen zieht sie los in diesen Kampf. Den Auftrag lesen wir im Richter 4, Vers 6 und 7. Wohl noch dazu zu sagen, dass ja da steht, dass sie verheiratet war mit Lapidot, aber von Kindern lesen wir nichts. Da braucht man jetzt keine Spekulationen anstellen. Ich denke, dass Mutter in Israel wirklich die Liebe zu dem Volk jetzt in erster Linie meint und nicht ihre Mutterliebe oder so. Da wissen wir jetzt nichts darüber. Also die Verse 6 und 7, der göttliche Auftrag. Und sie sandte hin und ließ rufen Barak, den Sohn Abinoams aus Kedisch in Naphtali, und ließ ihm sagen, hat dir nicht der Herr, der Gott Israels, geboten, geh hin und zieh auf den Berg Tabor und nimm 10.000 Mann mit dir von Naphtali und Sebulon? Ich aber will dir Sisera, den Feldhauptmann Jabins, zuführen an den Bach Kishon mit seinen Wagen, mit seinem Heer und will ihn in deine Hände geben. Gott schenkt diesem Volk noch einmal Barmherzigkeit. Er will es aus der Knechtschaft der Kanaaniter befreien. Und er tut es, indem er diese Frau erweckt mit diesem göttlichen Auftrag, dass sie schicken soll zu Barach und diese 10.000 Mann aufgeboten werden sollen. Alles ist genau beschrieben. Ortsangabe auf den Berg Tabor liegt ebenfalls in dem Gebiet westlich vom See Genezareth. Und dort soll dieser mächtige Feldhauptmann dieses Königs von den Kanaanitern, der Sisera, das ist der Feldhauptmann, mit seinem Heer den Israeliten in die Hände fallen. Barak soll der Anführer sein. Und doch, was tut Barak? Er bittet um ihren Beistand. Wir lesen Vers 8 und 9. Barak sprach zu ihr: Wenn du mit mir ziehst, so will ich auch ziehen. Ziehst du aber nicht mit mir, so will ich auch nicht ziehen. Sie sprach: Ich will mit dir ziehen, aber der Ruhm wird nicht dein sein auf diesem Kriegszug, den du unternimmst, sondern der Herr wird Sisera in eines Weibes Hand geben. So machte sich Deborah auf und zog mit Barak nach Kedesch. Deborah geht mit. Sie macht diesen Kriegern mit ihrer Anwesenheit Mut. Ja, sie verkörpert die Gegenwart und die Heilszusage Gottes. Denn sie ist die Richterin. Und was sie sagt, ist Recht und ist Wahrheit. Und wenn sie mitgeht, dann ist auch die Gegenwart Gottes dabei. Und gleichzeitig wird eben ihr Muttersein in Israel deutlich, dass sie dem Volk beisteht und ihre Liebe zeigt, so sehr zeigt, dass sie sich auch mit in Gefahr begibt in diesem Kampf. Denn sie wird auch gefährdet gewesen sein und nicht irgendwo in einem sicheren Schutzhäuschen gesessen haben. Das Gottesvolk braucht solche geistlichen Mütter und Väter, die in schweren Zeiten beistehen und Gottes Wort sagen und seine Perspektiven eröffnen. Ich denke, in unserer Gemeinde gibt es viele Mütter und Väter, die den anderen beistehen, gerade auch in persönlich schwierigen Situationen, dass man sich Zeit nimmt und die Situation durchspricht, zuhört, in Gottes Wort gemeinsam liest und gemeinsam versucht herauszufinden, was das Richtige ist. Solche Liebe ist wichtig in der Gemeinde, dass wir geistliche Mütter und Väter sind. Paulus bezeichnet sich ja selbst auch als Mutter für die Thessalonicher. Im 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 2, Vers 5 bis 8. Das möchte ich doch noch lesen. Vers 5 bis 8. Denn wir sind nie mit Schmeichelworten umgegangen, wie ihr wisst, noch mit versteckter Habsucht. Gott ist Zeuge. Wir haben auch nicht Ehre gesucht bei den Leuten, weder bei euch noch bei anderen, obwohl wir unser Gewicht als Christi Apostel hätten einsetzen können, sondern wir sind unter euch mütterlich gewesen. Wie eine Mutter ihre Kinder pflegt, so hatten wir Herzenslust an euch und waren bereit, euch nicht allein am Evangelium Gottes teilzugeben, sondern auch an unserem Leben, denn wir hatten euch lieb gewonnen. Die Liebe steht auch hier im Vordergrund. Die Liebe zu diesem Gottesvolk, zu der Gemeinde in Thessaloniki. Und Gottes Wort, Gottes Klarheit ist eben nicht mit Ehre oder mit der Autorität allein eines Apostels oder eines sonstigen Amtes durchzusetzen, sondern durch die Liebe und durch die Wahrheit, wie die Liebe einer Mutter oder eines Vaters. Jesus selbst wird ja in Jesaja auch Vater genannt, ewig Vater, Friedefürst, so geht es weiter. Diese Liebe ist etwas ganz Besonderes. Und so steht Deborah auch dem Volk bei, mit dieser Liebe. Nun erfolgt im Kapitel 4 die Kampfschilderung. Es ist ein besonderer Kampf, denn der endgültige Sieg wird dem Volk nicht durch den großen Feldherrn Barak zuteil werden, sondern durch die Hand eines Weibes. Können wir gerade die Verse 10 und 12 bis 17 lesen. Da rief Barak Sebulon und Naphtali nach Kedesch und es zogen hinauf mit ihm 10.000 Mann. Deborah zog auch mit ihm. Da wurde Sisera angesagt, also dem anderen Feldhauptmann von den Kanaanäern, dass Barak, der Sohn Abinoams, auf den Berg Tabor gezogen wäre. Und er rief alle seine Kriegswagen zusammen, 900 eiserne Wagen, und das ganze Volk, das mit ihm war, aus Haroshet der Heiden an den Bach Kishon. Deborah aber sprach zu Barak, auf, das ist der Tag, an dem dir der Herr den Sisera in deine Hand gegeben hat, denn der Herr ist ausgezogen vor dir her. So zog Barak von dem Berge Tabor hinab und die 10.000 Mann ihm nach. Und der Herr erschreckte den Sisera samt allen seinen Wagen und dem ganzen Heer vor der Schärfe von Baraks Schwert, so dass Sisera von seinem Wagen sprang und zu Fuß floh. Barak aber jagte den Wagen und dem Heer nach bis Haroshet der Heiden. Und Siseras ganzes Heer fiel durch die Schärfe des Schwerts, so dass auch nicht einer übrig blieb. Sisera aber floh zu Fuß in das Zelt Jaels, der Frau des Keniters Heber. Denn der König Jabin von Hasor und das Haus Hebers des Keniters lebten miteinander im Frieden. Es wird deutlich, es war eine Übermacht der Kanaaniter. Sie hatten eiserne Wagen, sie waren gepanzert und dagegen die Stämme Sebulon und Naphtali mit ihrem Schwert. Da wird deutlich, nicht die Israeliten haben den Kampf gewonnen, sondern Gott selber hat den Kampf geführt, dass er einen Gottesschrecken über den Gegner kommen ließ, sodass er zerstieb. Und der endgültige Sieg geschah durch die Vernichtung von Sisera, diesem mächtigen Feldhauptmann. Und das ist nun eine ganz raffinierte Geschichte. Der Sisera kommt an diesem Zelt vorbei von dem befreundeten Heber und dort kommt die Frau heraus, die Jael, und lockt ihn hinein. Ach, komm doch hinein, ruh dich aus, und er total erschöpft, geht hinein, ist ja ein Freund, traut sich. Ja, komm doch hinein, leg dich hier nieder, ich decke dich zu, wir können uns vorstellen, in dem schönen Zelt, alles mit Teppichen ausgelegt, und dann deckt sie ihn zu. Er fragt nach Wasser, sie bringt ihm sogar kostbare Milch, er trinkt und schläft sofort ein. Und dann nimmt Jael einen Pflock und haut ihn durch die Schläfe des Sisera. Und so wird der Anführer der Kanaaniter vernichtet. Und mit dem Anführer ist ja auch immer gleich das ganze Heer dann vernichtet. Gott selbst errettet das Volk. Das wird auch in dieser Geschichte deutlich. Denn ein schwaches Weib kann gegen so einen Feldhauptmann normalerweise ja nichts ausrichten. Gott selbst errettet das Volk. Er erweckt aus dem toten Volk Deborah, gebraucht sie als Prophetin zur Führung, als Mutter in Israel, als Beistand, als Richterin, die Gott in die Mitte stellt. Das sehen wir an dem Lied, das sie gemeinsam mit Barak singt. Das steht am Anfang gleich: Lobe den Herrn! Höre zu, ihr Könige, merket auf, ich will singen dem Herrn, will ich singen, dem Herrn, dem Gott Israels will ich spielen. Und dann die Schilderung, wie Gott auf dem Sinai erscheint. Herr, als du von Seir auszogst, das ist die Ebene unterhalb des Sinais, und einhergingst vom Gefilde Edoms, da erzitterte die Erde, der Himmel troff und die Wolken troffen von Wasser. Die Berge wankten vor dem Herrn, der Sinai vor dem Herrn, dem Gott Israels. Gottes Anwesenheit soll in der Mitte stehen. Das stand in ihrer ganzen Rechtsprechung und in ihrem ganzen Leben in der Mitte. Der Schluss des Liedes, darauf wollen wir uns zum Schluss nochmal wenden, zeigt nochmals ihre Kraft als Prophetin, Richterin und Mutter in Israel. Dort steht der bekannte Vers 31b, die ihn aber lieb haben, sollen sein wie die Sonne, die aufgeht in ihrer Pracht. Die ihn aber lieb haben, da kommt das wieder heraus, was sie erfüllt, was sie zur Mutter auch in Israel macht, die Liebe. Den Herrn lieb haben, das ist das Zentrale. Das hat ja auch Jesus dann wieder zusammengefasst, die ganzen Gebote des Mose mit der Liebe zu Gott und der Liebe zum Nächsten. Wir sehen, wie gut Deborah die Gebote Gottes kannte. Sie zitiert in 5. Mose 6, Vers 5. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Und was ist diesem Vers vorangestellt? Das Gebot: Höre, Israel, der Herr unser Gott. Der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Ein Gott, der Herr, soll es sein. Die Liebe zu Gott bewahrt vor den anderen Göttern. Und das möchte sie dem Volk sagen. Liebt euren Gott, dann werdet ihr nicht abgezogen von ihm durch die aufbrausenden Kulte von Baal und Astarte. Dann könnt ihr an ihm bleiben. Und das heißt, 40 Jahre lang leben die Israeliten in der Liebe zu Gott. Der Frieden ist damit gesichert. Gottes Zorn kommt nicht über sie. Wie die Sonne in ihrer Pracht erleben sie das Gedeihen der Natur und wohl auch das Gedeihen ihrer Kinder. Eine Generation wächst heran und dann fallen die Israeliten wieder ab. In der Liebe zu Gott sind wir auch wie die Sonne, wenn sie aufgeht in ihrer Pracht. Wenn wir Gott lieb haben, strahlen wir für andere Menschen. Das ist ein mächtiges Bild. Wie die Sonne wärmt, wie sie heute uns gewärmt hat, unser Herz warm macht und Licht und Klarheit schafft, so sollen wir sein für andere Menschen. Ihr seid das Licht der Welt, sagt Jesus. Und die Liebe zu Gott macht uns leuchtend für andere durch unseren Herrn Jesus Christus. Amen. Wir wollen jetzt noch mal gemeinsam singen. Das Lied Nummer 33, Sonne der Gerechtigkeit. Wollen wir noch beten? Ja, großer Herr, darum bitten wir dich, dass du deine Liebe und deine Wahrheit durch uns leuchten lässt, dass wir wirklich sind wie die Sonne für andere Menschen, dass wir ihnen Wärme geben und Liebe, aber auch Klarheit und Wahrheit. Und dich wollen wir loben, großer Gott, dich, den dreieinigen Gott, dass du uns gerufen hast aus unserer Verlorenheit heraus und uns in deine Gemeinschaft gestellt hast durch den Tod deines Sohnes Jesus Christus. Und wir bitten dich, rüste du uns aus mit deinem Geist, dass wir gute Boten in der Welt sind für dein Evangelium, da, wo wir arbeiten, da, wo wir leben. Wir bitten dich jetzt auch für alle Kranken, dass du ihnen Sonne und Schild bist, dass du sie umgibst mit deinem Trost und deinem Frieden. Wir bitten dich für alle, die auf Schweres zugehen, auf Operationen zugehen. Hilf du ihnen, mach du sie ruhig, gib du ihnen Kraft. Und wir bitten für alle, die auf der Suche sind nach dir, dass sie durchstoßen zu deiner Wahrheit und deinem Licht. Und wir bitten dich jetzt auch für die Reisegruppe in Israel, für Herrn und Frau Schäffbuch, dass du sie bewahrst, dass du sie reich segnest mit den Eindrücken in deinem Land und dass du sie gut wieder zu uns zurückbringst. Nimm nun diesen Abend in deine Hand und lege dir deinen Frieden auf uns alle. Amen.